Sie heißen Otto oder Henkel, Ihre Unternehmen sind über Deutschland hinaus bekannt und erfolgreich. Sie gehören zu den reichsten und mächtigsten im Lande, aber man weiß kaum etwas von Ihnen. Unternehmerfamilien führen ihre Konzerne lieber nicht im Lichte allgemeiner Aufmerksamkeit, aber auch wenn sie sich öffentlich sehr zurückhalten, ihr Einfluss auf Wirtschaft und Politik ist enorm. Der Wirtschaftsjournalist Ulrich Viehhöfer hat etliche von Ihnen jetzt beschrieben in seinem gerade erschienenen Buch »Die Einflussreichen, Henkel, Otto und Co., wer in Deutschland Geld und Macht hat«. Guten Abend, Herr Viehhöfer.
Guten Abend, Herr Reichert.
Otto Versand und Henkel Waschmittel sind wohl ziemlich bekannt. Nennen Sie doch mal ein paar dieser kaum bekannten Namen hinter großen Konzernen.
Ja, da wäre zum Beispiel die Familie Merkle, hinter der sich so Giganten wie Ratiopharm, also Pharmaindustrie, verstecken. Oder auch Heidelberger Zement, einer der größten Baustoffkonzerne der Welt. Ein weiteres Beispiel sind die Beisheims Metro oder die Röchlings, eine Dynastie, die aus dem Saarland kommt und dabei ist, zum dritten Mal sich neu zu erfinden. Oder zum Beispiel ein...
Was machen die?
Die kommen, wie gesagt, aus der Schwerindustrie Saarland und haben sich dann in Richtung Rüstungsindustrie, Automobilzulieferer, Rheinmetall, wenn das vielleicht bekannt ist, eingekauft und haben gerade während meiner Recherchen sich weitgehend aus sämtlichen industriellen Beteiligungen getrennt und sitzen nun auf einem Riesensack Geld und beginnen nun zum dritten Mal von vorne.
Wirtschaftsnachrichten verbreiten sich in unserem Alltag ja immer mehr. Von Daimler, Chrysler, von VW und Siemens hören wir allenthalben meist nichts besonders Gutes. Was ist dagegen das Besondere an diesen Familienkonzernen?
Ja, dass sie zum Beispiel relativ still sind und sich in dieser Stille kontinuierlich entwickeln können. Das hat zum Beispiel zum Vorteil, dass sie nicht diese ganzen Modewellen mitmachen, wie es die großen börsennotierten Kapitalgesellschaften sind, die mal buchstäblich Hire und Fire machen und dann wieder groß einkaufen oder beispielsweise wie Daimler Chrysler riesige Firmen kaufen und daran beinahe ersticken, sondern diese Firmen entwickeln sich eher aus sich selbst heraus, haben vielleicht den Nachteil, dass sie dadurch auch ein bisschen langsamer sind und eben nicht dieses Wachstum vorlegen müssen, wie die börsennotierten Firmen, die ja teilweise von Vierteljahr zu Vierteljahr sich entwickeln müssen, um den Kurs an der Börse zu beeinflussen. Das alles müssen die gar nicht machen, sondern sie können sehr viel längerfristig arbeiten und sich entwickeln.
Und die sind durch die Bank ziemlich erfolgreich?
Ja, das hat mich auch sehr überrascht. Also ich bin eigentlich an die Geschichte nicht rangegangen und wollte jetzt eine Geschichte über die Hidden Champions schreiben, sondern ich wollte eigentlich
die verborgenen,
genau,
die
verborgenen Helden, die verborgenen Größen, sondern ich wollte eigentlich eher diese schattenreiche Familien, Milliardärsfamilien an die Öffentlichkeit bringen. Und dann war ich doch zum Schluss überrascht, dass alle meine Kandidaten und einige darüber hinaus alle wirtschaftlich erfolgreich sind und zwar nicht nur über ein paar Jahre, sondern über Generationen. Und das hat mich interessiert, wie diese Familien sich über Generationen hinweg entwickeln und auch vererben.
Gibt es denn da Gemeinsamkeiten? Funktioniert das ganz ähnlich bei den unterschiedlichen Konzernen oder hat da jede Familie ihre eigene Methode?
Es gibt ein paar grundlegende Gemeinsamkeiten. Alle Familien konzentrieren sich auf ihre Firmen. Also ein Grundsatz heißt, zuerst die Firma und dann erst die Familie. Das ist zum Beispiel ganz wichtig.
Führen die Firmen auch immer selber?
Nein, das ist genau einer dieser wesentlichen Unterschiede. Die einen, wie zum Beispiel die Merkles, die haben noch nicht mal eine Holding. Die machen also alles, wie sie so wollen, direkt alleine. Während beispielsweise die Haniels oder die Freudenbergs, uralte Firmen sind das ja, die haben vor Generationen schon entschieden, dass kein Familienmitglied in der Firma drin sitzen darf. Das gilt vor allem für Haniel. Also kein Haniel-Erbe sitzt als Manager im eigenen Unternehmen.
Weil man dem nicht vertraut oder um Streit zu vermeiden?
Um Streit zu vermeiden. Also da gibt es ja unterschiedliche Ansichten. Der Herr Braun, der auch Kammerpräsident in Deutschland ist.
Hier in Hessen,
Braun-Melzungen, der sagt, er will eigentlich genau diesen Streit nicht vermeiden. Er sagt, dieser Streit gehört dazu. Und andere Unternehmen, wie zum Beispiel die Haniel, sagen, nein, wir wollen vermeiden, dass wir ein Familienmitglied auf die Straße setzen müssen. Das ist eben viel schwieriger, als einen Manager auf die Straße zu setzen.
Wer in Deutschland Geld und Macht hat, heißt Ihr Buch im Untertitel. Geld kann man sich vielleicht vorstellen, obwohl das bei Milliarden auch schon schwierig wird. Aber was für eine Macht haben diese Familien?
Diese Familien sind natürlich vertreten in allen möglichen Gremien, in ihren Branchen sowieso. Und sie sind vertreten in Kammern, in Verbänden, in Stiftungen. Über ihre Stiftungen haben sie eine enorme Macht. Ich sage nur ein Beispiel, Bertelsmann Stiftung, die ja einen gewaltigen Einfluss auch auf die Bundesregierung ausgeübt hat und immer noch ausübt. Und sie sind natürlich vor Ort in ihren Regionen, sind sie oft kleine Könige und bestimmen da auch positiv wie negativ, politisch wie gesellschaftlich mit.
Große Familienkonzerne in Deutschland und ihr Einfluss. Darüber hat der Wirtschaftsjournalist Ulrich Viehöfer das Buch Die Einflussreichen geschrieben. Erschienen ist es beim Campus Verlag für knapp 25 Euro. Herr Viehöfer, ich danke Ihnen.
Ich bedanke mich ebenfalls.
HR1 Prisma
mit Fritz Reichhardt. Guten Abend.